Mut für morgen. Heute 1. Samuel 14, 1 bis 23. Mir wurde gesagt, dass ich etwas schnell lese. Das ist mir nicht mehr abzugewöhnen. Ich gehe davon aus, dass Sie es dann vielleicht daheim selber lesen. 1. Samuel 14, 1 bis 23. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Abia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabots, des Sohns des Pinhas, des Sohns Elis, des Priesters des Herrn zu Silo, trug den Priesterschutz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Boses, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lasst uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig mir nach. Der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan, und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann, etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde, und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten, erschraken, und die Erde erbebte, und so geschah ein Gottesschrecken. Und die Wächter Sauls zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Getümmel der Philister hin und her wogte. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war: Zählt und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da waren Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Da sprach Saul zu Ahia: Bringe den Ephod herbei. Denn er trug den Ephod in jener Zeit von Israel. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer. Und Saul sprach zum Priester: Lass es sein. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, sammelten sich und kamen zum Kampfplatz. Und siehe, da ging eines jeden Schwert gegen den anderen, und es war ein sehr großes Getümmel. Auch die Hebräer, die vorher bei den Philistern gewesen und mit ihnen ins Feld gezogen waren, gingen über zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und als alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, jagten sie in der Hinär im Kampf. So half der Herr Israel an diesem Tage, und der Kampf breitete sich aus bis Bet-Aven. Soweit dieser Bericht. Hoffentlich hören wir es heute Abend so neu, das Wort: Die Macht hat Gott allein. Liebe Freunde, wenn ich Sie persönlich fragen würde, was Ihr Lieblingsfach in der Schule gewesen ist, was würden Sie antworten? Der eine würde sagen, die Freistunden, das war das Schönste, wenn der Lehrer krank war. Beim anderen war es der Sport, beim dritten das Zeichnen. Aber sind welche unter uns, die sagen, Mein Lieblingsfach war immer Mathematik. Immer. Es gibt solche. In der Grundschule das Einmaleins und das Kleine und das Große Einmaleins. Auf dem Gymnasium dann Geometrie und Algebra, Logarithmen. Auf der Hochschule dann das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Ich habe es Ihnen ja gesagt, für mich war es unwahrscheinlich. Ich habe zwei Vorlesungen mitgemacht in der Mathematik droben im Pfaffenwald. Es war die schlimmste Stunde meines Lebens. Nach anderthalb Stunden, als es zu Ende war, wusste ich nur eines. Entweder ist der Herr Professor oder ich verrückt. Aber so konnte es nicht sein. Ist unser Lieblingsfach die Mathematik? Liebe Freunde, es geht heute Abend eigentlich ums Rechnen. Es geht um Mathematik. Es geht aber nicht mit Zahlen oder Logarithmen, mit Unbekannten zu rechnen, sondern es geht darum heute Abend, mit Gott zu rechnen. Wenn einem die Aussichtslosigkeit zu schaffen macht, dann gilt es, mit Gott zu rechnen, um Mut für morgen zu bekommen. Also, unsere Bibelstunde heute Abend ist eine Art Rechenstunde. Zugegeben, dieser Text, den ich vorhin gelesen habe, ist keiner der ganz großen Texte der Bibel. So wie der Psalm 23, so wie Römer 8 oder so wie Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt. Doch es ist nicht einer der ganz großen Texte. Aber es ist eine volkstümliche Erzählung, eine Heldensage, die Herzen der Leute höher schlagen ließ. Und wir werden merken, das alles sind nur vordergründige Urteile. Auch solche Texte sind hintergründig und voll herrlicher, großartiger Horizonte. Und die zu entdecken, auch an solchen Texten, sind wir ja in dieser Bibelstundenreihe angetreten. Ich stelle drei Vorfragen. Erstens, wer rechnet? Wer rechnet denn hier? Der Name ist uns geläufig. Jonathan. Dieser Name wurde ihm von seinem Vater Saul gegeben. Jonathan heißt auf Deutsch, der Herr hat ihn gegeben. Ein wunderschöner Name. Wie ich gesagt habe, ist wunderschön, wie man selbst Konrad heißt und im Mittelhochdeutsch das ja Blindschleiche bedeutet. Aber verstehen Sie, Jonathan heißt, der Herr hat ihn gegeben. Und hier ist die Doppelbedeutung, in diesem Namen drin. Er ist der Gegebene. Er ist also von seinem Vater und von seiner Mutter als ein von Gott gegebenes Geschenk angeschaut werden. Ein Geschenk, vielleicht das Größte, das Gott den Menschen machen kann. Sein Ebenbild übergibt er den Eltern zu treuen Händen. Und jedes Kind bleibt immer Gottes Kind und ist nur zu Lehen den Eltern übergeben. Daran sollte man denken, wenn man von meinem Sohn und von meiner Tochter redet. Es ist immer sein Sohn und seine Tochter. Es bleibt sein Kind. Jonathan müsste jeder als zweiten Namen führen. Konrad, Jonathan, Maria, Jonathan, Elise, Jonathan, von Gott gegeben bin ich, von Gott gegeben. Das ist das eine. Und die andere Bedeutung? Damals sollte ja das Königtum das Volk wieder zusammenführen und ihm eine ganz neue Einheit geben. Dazu ist Jonathan der gegebene Mann. Dazu ist Jonathan der von Gott gegebene, der dieses Werk fortführen und auch vollenden soll. Bitte stellen Sie sich ihn nicht als Haudegen vor, der so wie in modernen Filmen, diese Machos in modernen Filmen, tollkühne Unternehmungen starten. Er ist aus ganz anderem und eigentlich aus ganz weichem Holz geschnitzt. Also Jonathan, der gegebene Mann, auch der gegebene für uns. Denn nach Abraham, Isaac, Jakob, nach Saul, nun ein neuer Mutmacher uns gegeben. Jonathan ist nicht der von Natur aus begabte Superrechner, so wie kürzlich die vom Kindergarten sagte, wir haben einen im Kinderhort, der rechnet, der kommt, der ist wie ein Weltmeister im Rechnen. Ein Weltmeister im Rechnen. Jonathan ist kein Weltmeister im Rechnen, sondern er ist der von Gott gegebene Mann und der rechnet dir. Wer rechnet? Jonathan. Zweite Vorfrage. Wo rechnet er? Nicht im Hort, nicht im Klassenzimmer, nicht im Schulsaal und nicht im Hörsaal, sondern in Gottes freier Natur, irgendwo in Israel. Sie müssen das wissen. Dieses Volk befand sich damals in keiner Hochstimmung. Die Frage, wann jemals hat sich Israel je in Hochstimmung befunden? Israel war immer in Hochspannung, bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Abend. Das ist das Eigenartige, dieses von Gott geprägte und am kurzen Zügel geführte Völklein. Israel nie in Hochstimmung, sondern immer in Hochstimmung. Damals auch. Wieder dieses ganze Land besetzt, so wie wir im Jahre 1945 besetzt waren. Hatten also Truppen im Land. Die verhängten Embargos und Restriktionen. So zum Beispiel dieses eine. So durfte im ganzen Land kein Schmied mehr arbeiten und solche, die etwas vom Schmiedehandwerk verstanden, die sind alle außer Landes geschickt worden. Das heißt, Kriegsindustrie wurde Gift. 1945, in dieser Waffenstadt Oberndorf, wo ich groß geworden bin, da kamen, nachdem sie den Krieg überdauert hatten, da kamen diese Truppen und haben die Oberndorfer Kriegsindustrie geschleift. Das heißt, man hat die ganzen Maschinen eingeladen und weggefahren, heute gesprengt. Kein Fall mehr Waffen produzieren sollen. So war es damals. Damals mussten keine Fabriken gesprengt werden, da genügte es, die Landes zu schicken und schon eben durchgeführt. So raffiniert und totalitär konnten damals die Unterjochungspolitik stattfinden. Und die beabsichtigte Wirkung blieb auch nicht aus. Als nämlich der Krieg wieder ausbrach gegen die Philister, da war kein Schwert und kein Spieß gefunden. Nur Saul und Jonathan, diese beiden hatten einen Waffenschein und konnten hier ihre Waffen tragen. In versprengten Haufen war das Volk aufgelöst, versteckt in Erdlöchern und unwegsamem Gelände waren sie untergetaucht. Sehen Sie, dort, wo die Ausweglosigkeit am größten war, dort wurde gerechnet. Es gibt ja Schüler und auch Erwachsene, die können eigentlich immer nur unter Druck arbeiten. Sie kriegen nur etwas fertig unter Druck. Nur unter Druck kann man lernen, sonst klappt es nicht. Die damals, sie lebten unter Druck. Und wer unter Druck steht, bei dem beginnt die Rechenstunde. Im Druck stehen und leben ist eine Chance zum Rechnen lernen. Und wenn Sie heute Abend unter einem Druck stehen, einen Druck, der Ihnen fast das Atmen schwer macht, einen Druck, von dem Sie auch nicht anderen berichten können, weil Sie vielleicht gar nicht darüber reden können. Wenn Sie unter solch einem Druck stehen, sind Sie die besten und geschicktesten Schüler, um dieses Rechnen zu lernen. Unter Druck, im Druck, lernt man dieses Rechnen. Die dritte frohe Frage, wann rechnet er? Nun, als er gleichsam der Jonathan und sein Waffenträger in der Falle hockte. Die waren ja alle unterwegs und flohen und dem Saul gelang es schließlich 3000 Mann zum Stehen zu bringen, damit die nicht auch abhauten über den Jordan. Und von diesen 3000 liefen dann immer wieder andere davon. Schließlich blieben eben noch 600 Mann um diesen Saul herum. Die sind übrig geblieben. Und Jonathan und sein Waffenträger bei diesen Haufen von 600 dabei, die entfernen sich und gehen einen Weg hinunter. Und sie schleichen sich hinüber zu der Furt, die von zwei Felsklippen umsäumt ist und die hier namentlich genannt, nämlich Boses und Senne. Beide Felsklippen sind von den Feinden, von den Philistern gehalten. Und dort sagt Jonathan zu seinem Waffenträger, zu seinem Kumpel, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache. Man möchte diese beiden warnen. Seid ihr denn verrückt geworden? Habt ihr noch alle Sinne beieinander? Habt ihr denn nie etwas von Taktik gelernt? Das ist doch unmöglich, aussichtslos, dort hineinzugehen. Man möchte sagen, du Jonathan, du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Aber liebe Freunde, wenn einem die Aussichtslosigkeit so zu schaffen macht, dann nämlich muss man rechnen. Manche haben um sich nicht nur zwei Felsklippen, die von Feinden besetzt sind, sondern die haben eine ganze Gebirgskette um sich herum. Einer sagte mir kürzlich, ach wissen Sie, wenn das nur mit meinen Füßen wäre, auf die ich ihn ansprach, wenn das nur mit meinen Füßen wäre, dann ginge es ja. Aber wissen Sie, mit meinen Händen geht's ja auch nicht mehr. Und meinem Herz ist schwierig. Und dann wissen Sie meine Probleme zu Hause. Und wenn ich Ihnen das erzählen wollte von meinen Kinderhäusern, ach, wenn's nur das eine wäre, es ist doch so vieles, was einem Druck macht. Es ist doch so vieles, Freunde, was einem Druck macht. Zwischen Boses und Senne stehen viele. Zwischen Boses und Senne liegen viele. Zwischen Boses und Senne sind wir mit unserer ganzen Aussichtslosigkeit. Das ist die Lage. Zwischen Boses und Senne, das ist unsere Lage. Und nun aber das Wichtigste, nach diesen drei Vorfragen, wie wird denn gerechnet? Wie? A, es wird gerechnet nicht mit Zahlen. Nicht mit Zahlen. Jonathan, wahrscheinlich in Deckung hinter einem Busch, sagt zu seinem Kumpel, zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen, vielleicht will der Herr etwas für uns tun. Vielleicht, ich habe dieses Wort unterstrichen, das klingt nicht gelassen, das klingt nicht selbstsicher, das klingt nicht so wie im Brustton der Überzeugung gesprochen. Vielleicht, dort oben sind vielleicht 20, dort oben sind vielleicht aber 200. Dort oben sind vielleicht sogar 2000 und wir sind zwei. Zwei gegen 2000 oder gar 20.000. Nein, jetzt hat das Zählen keinen Sinn. Man spürt, dass dieser Jonathan zittert. Man spürt, dass ihm nun die Knie wackeln. Man spürt, dass er ganz, ganz weit weg ist von einer Sicherheit und Gewissheit. Vielleicht dieser Begriff, der stammt nicht aus dem Buch der Rechtgläubigkeit. Dieser Begriff vielleicht stammt nicht aus dem Katechismus der Richtiggläubigkeit. Er darf doch erst recht nicht im Denken des Glaubens vorkommen. Da gibt's doch kein vielleicht. Entweder glauben oder nicht glauben. Aber vielleicht. Und doch, liebe Freunde, und doch kommt es immer wieder im Leben derer vor, die glauben. Ich bin froh, dass Jonathan nicht sofort eine über den Mund bekommt, als er vielleicht sagt. Gott ist ja hellhörig, unser Gott ist ja sensibel, er ist ja offen. Und Gott merkt, dass hier einer mit seiner Aussichtslosigkeit kämpft. Und deshalb legt er bei ihm dieses vielleicht nicht auf die Goldwaage. Wer nicht so siegessicher und so felsengewiss auftreten kann, sondern mehr stammelt als betet. Herr, vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Vielleicht ist's doch noch nicht ganz aus bei mir. Vielleicht kann sich's doch noch einmal ändern. Vielleicht sieht und hört mich Gott doch. Wer nur so stammeln kann, weil er diese Gewissheit im Augenblick nicht besitzt, der ist nicht vom Glauben gekommen, sondern der steht ganz nahe bei Jonathan. Und so sind heute Abend die angesprochen, die ihren Glauben nicht wie ein Auszeichen vor sich hertragen können, sondern sind die angesprochen, die auch immer wieder um einen Glauben kämpfen, die deshalb hierher kommen, weil sie sagen, ich will schon, aber ich kann nicht. Vielleicht, Herr, vielleicht. Auch die, die vielleicht auf ihren Lippen tragen, sind hier gemeint. Gott sieht sie und Gott hört sie. Ein sensibler Gott, der die nicht verwirft, die nur stammeln können. Vielleicht wird Gott mir helfen. Jedenfalls ist dies eine dem Jonathan klar, dass es mit der herkömmlichen Rechenkunst nicht mehr geht. Rechnen mit Zahlen nützt nichts mehr. Er muss jetzt mit etwas anderes rechnen. Er muss jetzt mit Gott rechnen. Wie wäre es jetzt nicht mehr zu zählen 1, 2, 200, 2000, sondern wenn schon zählen, dann nicht einmal nur auf 3 zählen, dann nur noch auf 1 zählen. Wir sagen, der kann nicht einmal auf 3 zählen. Beim Glauben genügt, nur auf 1 zählen zu können, nicht einmal auf 2 oder 3. Wer auf 1 zählen kann, wer mit dieser 1 rechnen kann, der hat es in seiner Ausweglosigkeit gewonnen. Sehen Sie, dann fügt er nämlich hinzu, es ist dem Herrn nicht zu schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das tönt weniger zaghaft, das tönt fast mutig. Fast muss man annehmen, dass dies schon ein Stück Erhörung ist. Denn dass Gott nicht durch viel, sondern auch durch wenig helfen kann, diese gewaltige Erkenntnis hat er nicht aus Fleisch und Blut, nicht aus Seele und Verstand, sondern solche Einsicht kann allein der Heilige Geist uns Gott vermitteln. Nicht wahr? Wir leben doch eigentlich im Glanz der Zahlen. Was nicht in Zahlen aufzuweisen ist, zählt nicht. Zahlen und noch einmal Zahlen. Wenn Goethe seinen Faust noch einmal zu schreiben hätte, dann würde er beim Johannesprolog sicher schreiben, am Anfang war die Zahl. Wir sind zahlengläubig, wir sind geradezu zahlenabergläubig. Und das lernt man ja. Das lernen wir in unseren Schulen mit den Zahlen. Die Zeugniszahlen, das Abitur, das Examen. Man überlege, wenn wir vorhin von den Theologen gesprochen haben. Wenn einer ab dem 6. Lebensjahr geht er in die Schule, wenn er mit 27 oder 28 sein Examen schreibt, nach so vielen Jahren, und schreibt dort eine 2,3 oder 2,4, hat er überhaupt keine Chance, als Pfarrer in diese Kirche einzurücken. Obwohl er eigentlich noch eine gute Note hat, gut bis befriedigend, war das ganze Studium für die Katz. Und deshalb vom 1., 2., 3. Semester ab richten sich die Gedanken auf die Zahl. Ich muss unter 2,3, ich muss unter 2 liegen, möglichst eine 1 bekommen. Zahlengläubig müssen sie sein, wenn sie überhaupt eine Existenz haben wollen. Nur, und dann kommt der Beruf, und nur, dann sagen andere, nur dann ist ein Beruf interessant, wenn er sich auch zahlt. Glauben Sie denn, dass zum Beispiel der Zahnarztberuf deshalb so attraktiv sei, weil man den anderen im Mund herumbasteln kann? Ist er deshalb so attraktiv? Mit einer 1 werden sie eben Zahnärzte, weil es sich später zahlt. So denkt man wenigstens. Die Zahl ist der Götze unseres Jahrhunderts. Aber unser Herr ist höher als dieser Götze und deshalb auch der Herr der Zahl. Es gibt ein majestätisches Jenseits über die Zahl. Er kann auch aus der Zahlenknechtschaft befreien. Er kann die Freude schenken, auch hinter einer Sache zu stehen, wenn nur wenige dazustehen. Weil der Herr durch viel oder wenig helfen kann, dann kann er auch dann helfen, wo nur 3 in einer Schülergebetszelle sind oder 6 in einem Hauskreis. Unvergesslich im Krematorium, ich warte auf die Beerdigung, im Pfarrerszimmer. Und dann kommen die 2 Angestellten herein in ihren schwarzen Uniformen, die sonst dort diesen Sarg befördern und sagen, Herr Pfarrer, draußen ist niemand, dort ist nur der Sarg, sollen wir wieder abräumen? Und dann sage ich, Entschuldigung, meine Herren, der Sarg und ich und dann Jesus, dann sind wir schon 3. Und wenn Sie noch da bleiben, eine Viertelstunde, dann sind wir zu 5. Sollten wir es nicht doch machen? Sie schauten sich an und nickten. Und dann blieben sie im Sarg stehen. Und ich denke, Jesus war mitten dabei. Durch viel oder durch wenig kann er da helfen, weil er dabei ist. Wir können die Hilfe immer nur durch die Quantität können wir es nur durch die Quantität vorstellen. Einer muss viel tun, wenn geholfen werden soll. Sonst ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber vergessen wir nicht, wenn es um wirksame Hilfe geht, gibt es jenes geheimnisvolle Jenseits von viel und wenig. Das leuchtende Beispiel, das wir kennen, dieser Elia, der nichts mehr zu essen hatte und dann durch die Wüste stapfte und dann schließlich auf jene erbärmlich abgehärmte Frau trifft, jene Witwe, die dort ein bisschen Holz zusammenlas, und der folgte ihr auf den Fuß. Und dann ging er mit ihr in diese kleine Hütte, dieses Gasthaus zur armen Witwe. Und dort war es noch kärglicher. Und er sah zu, wie die aus ihrem Mehlkart ein bisschen Mehl noch herauskratzen konnte, wie sie einen Öltropfen aus der Flasche noch herausschüttelte und wie sie aus dem ganzen kleinen Sach noch einen Kuchen backt, für einen Kuchen für ihren Sohn und sie als Henkersmahlzeit. Und diese Henkersmahlzeit wurde zum Festmahl für alle drei. Es wurde noch einmal gebacken und noch einmal gebacken und noch einmal gebacken. Durch wenig hat er viel geholfen. Das ist doch ein Gesetz, das durch das ganze Alte und Neue Testament zu verfolgen ist. Es ist derselbe Gott, der, als die Zeit erfüllt war, jenseits von Quantum und hohen Zahlen ein Armleutekind in die Welt geschickt hat und schließlich als Hingerichteter am Kreuz enden ließ. Er kann durch viel oder wenig helfen. Er kann es durch einen einzigen Menschen, Jesus, nicht mit Zahlen rechnen. Er kann durch ganz wenig Ihnen ganz groß helfen. Nicht mit Zahlen rechnen. Zweitens, wohl aber mit Brüdern rechnen. Jonathan ist noch nicht auf dem Berg. Er ist noch unten am Berg, er ist noch auf dem Berg, er ist noch geschweige denn über dem Berg. Er weiß um das Wort, aber er weiß auch um die Höhe der Felsklippen. Nur auf eins zählen, nur mit Gott rechnen, ist kein Kinderspiel. Jonathan hat trotz des guten Wortes eines weiteren Mutmachers nötig. Und hier ist es nun sein Bruder, der neben ihm steht, der ihm zusagt: Was in deinem Herzen ist, Jonathan, das tue, ich bin mit dir. Was immer kommen mag, der Begleiter ist dabei. Das ist die Zweierschaft der Bibel. Schiller hat einmal gesagt, der Starke ist am mächtigsten allein. Und der Theologe Brunner hat gesagt, man kann alles Mögliche allein sein, nur kein Christ. Es braucht einen anderen. Die Urzelle des Glaubens ist nicht der Einzelne, sondern die Zweierschaft. Jesus hat dieses Geheimnis einmal ausgesprochen, zum Beispiel beim Beten, Matthäus 18, wenn zwei unter euch auf Erden übereinstimmen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird es ihnen zuteil. Im Beten und Leben nicht allein bleiben, darum geht es. Jesus sendet 70 Leute im Zweierteam. Und ich habe damals erzählt von dem Bauer droben auf der Schwäbischen Alb, nicht wahr? Der hatte einen alten Gaul, ein altes Pferd. Unvergesslich, wie der durchs Dorf fuhr, eine ausgehungerte Schindmähre. An jedem Knochen hätte man einen Hut aufhängen können. Das war so ein richtiger Kleiderständer mit vier Füßen. Aber mit diesem Gaul fuhr er, was er auch tat. Er fuhr zum Einkaufen, er fuhr zum Holzholen, er fuhr auf seinen Acker. Dieser Bauer fuhr immer einspännig. Viele ziehen ihren Karren, sind alleine. Sie sind Einspänner. Einspänner. Man zieht's immer allein. Im Reich Gottes gibt's den Einspänner nicht. Sondern das Zwiegespann ist wichtig. Oder auch vierspännig oder achtspännig oder 120-spännig. Die alten Stuttgarter wissen, die Talstraße, die von unten hier raufführt zum Wagenburg, da war früher ein Schild angebracht, und so sagen mir die alten Leute: Vorspann bitte. So hörten die Bauern, die in die Stadt fuhren und mit ihren Lasten den Berg hinaufkommen wollten: Vorspann bitte. Sonst brachten sie die Lasten nicht hinauf. Und so kommt mir es bei manchen auch vor. Die haben einen Wagen voller Lasten und sie kommen die Lebensstraße nicht hinauf, weil sie allein vor diesen Karren gespannt sind. Vorspann bitte. Vorspann. Einen braucht's, der mit einem zieht. Oder zwei, oder vier, oder sechs Jochgefährten. Mose und Aaron, Paulus und Timotheus, Silas und Lukas. Bonhoeffer hat in seinem Büchlein Gemeinsames Leben darüber geschrieben: Ein Zweiter muss einem das sagen, was man sich selbst nicht sagen kann. Das ist ja eben auch das Geheimnis einer Predigt. Es wäre doch eigentlich viel gemütlicher, es wäre doch viel einfacher, es wäre viel schöner, an solch einem Abend daheim zu bleiben, die Füße hochzulegen und dann ein wunderschönes Predigtbuch zu nehmen, etwa von Hofacker oder Michael Hahn, von Männern, die auch noch etwas zu sagen hatten, als statt noch einmal sich aufzumachen bis hin in die Schlosskirche. Aber liebe Freunde, es ist eben ein Unterschied zwischen dem gelesenen Wort und dem zugesprochenen Wort. Es ist ein Unterschied zwischen Lesen und Zuhören. Das ist das Geheimnis. Das zugesprochene Wort ist qualitativ anders. Das Lesen ersetzt das Hören nicht. Deshalb braucht es Mutmacher. Ob wir deshalb mit so viel Ausweglosigkeit zu kämpfen haben, weil wir keinen zweiten oder dritten haben. Nicht mit Zahlen, wohl aber mit Schwestern und Brüdern rechnen. Das müssen wir. Und auch das Letzte. Dann aber vor allem mit Gottes Macht rechnen, Freunde. Vor allem mit Gottes Macht rechnen. Natürlich ist es auch zu zweit eine Not, Schritte des Glaubens zu wagen. Jonathan zieht auch nach dem Zuspruch nicht sofort los. Er erbittet sich ein Zeichen. Und dann klettert er auf einmal. Das, was hier beschrieben wird, ist jenes Freeclimbing, dieses Freiklettern, so wie wir es jetzt von der Waldau gehört haben. Da gehen sie in einem Felsen an der glatten Wand hoch, als eine Sportart. Freeclimbing, Freiklettern, das hat schon Jonathan und sein Waffenträger großartig gekonnt, an den glatten Wänden hinaufzugehen. Und oben erledigen sie die ersten 20 und dann kommt dort ein Gottesschreck und die Männer sind blind und erschlagen sich gegenseitig. Gottes Macht hält mich in Acht. Gottes Macht hat sie geschlagen, hat ihnen geholfen. Und daneben auf dem Feld sitzt Saul und er zählt Tage und Stunden und am Zählen fällt er schließlich vor Gott. In seiner Mathematik rechnet er nicht nur bis eins, sondern mit vielen Zahlen. Liebe Freunde, wir zählen auch. Wir zählen die Tage der Krankheit. Wir zählen die Jahre des Alters, 70, 80, 90. Wir zählen Besuche oder fehlende Telefonanrufe. Wir zählen Geld, ob es denn reicht. Wir sind immer am Zählen. Lassen Sie sich heute Abend noch einmal sagen, auf Gott können Sie zählen. Nur auf Gott können Sie zählen. Und mit diesem Gott können Sie rechnen. Nur mit diesem Gott können Sie rechnen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig Ihnen zu helfen. Amen.